war das? Interviews mit historischen Persönlichkeiten aus Siebenbürgen.
Wollten Sie nicht schon mal die Möglichkeit haben, eine faszinierende Persönlichkeit aus der nahen oder fernen Geschichte im Hier und Jetzt zu treffen? In diesem Podcast mache ich das möglich. Ich führe fiktive, imaginäre Interviews, basierend auf Biografien, Zeitzeugenaussagen, Korrespondenzen mit einmaligen Persönlichkeiten, die schon lange nicht mehr unter uns weilen. Das Besondere dabei? Sie stammen alle aus Siebenbürgen, sie sind eher unbekannt, haben aber unsere europäische und gar weltweite Kultur, unser Denken, unser soziales Bewusstsein, unsere Wissenschaft und gar die Politik beeinflusst. Und sie sind in Vergessenheit geraten. In diesem Podcast bekommen Sie, diese besonderen Menschen, wieder eine Stimme, denn wirklich sterben tun nur diejenigen, die wir vergessen. Gustav Arthur Graeser, auch als Gusto Graeser bekannt. Wer war dieser Mann, der Anfang des 20. Jahrhunderts kreuz und quer durch Deutschland, der Schweiz und Österreich gezogen ist, mit langen Haaren, wallender Kleidung, in Sandalen, einem Netz über der Schulter und immer mit einem Lächeln im Gesicht? Wer war dieser Mann, der mit Frau und Kindern in einem Pferdewagen von Ort zu Ort fuhr, Vorträge hielt und Gedichte vortrug, um seine Familie zu ernähren und den Zuhörern Seelennahrung zurückzugeben? Ein Irrer? Ein Vagabund? Ein anstößiger Bettler oder der verrückte lachende Siebenbürger? So nannten ihn die Behörden und wiesen Gusto Graeser mal aus Deutschland, mal aus der Schweiz, mal aus Österreich aus. Und in seinem Ursprungsland Siebenbürgen, da war er auch nicht mehr willkommen. Oder war er ein Prophet, ein Wegweiser für die Menschlichkeit, ein Dichter, eine Inspirationsquelle, das Vorbild für Hermann Hesse, der ihn Freund und Führer nannte, einem Gerhard Hauptmann, einem Thomas Mann oder für Martin Heidegger, der Graesers Selbstdasein bewunderte. Oder für viele andere Größen seiner Zeit? Er war all das und viel mehr. Seine Biografie hat viele weiße Flecken. Sein Einfluss hat aber gewaltige Spuren hinterlassen. Von der Gründung des Monte Verita, dem Zug der neuen Schar durch Thüringen, der als Kreuzzug der Liebe Legende wurde, den Wanderzügen der deutschen Gandhi-Bewegung und den Bergfesten der alternativen Blumenkinder bis zu den endlosen Spaziergängen im Englischen Garten und der kleinen Dachkammer in Schwabing in München. Gusto Graeser, geboren am 16. Februar 1879 in Kronstadt, Siebenbürgen, damals noch Teil der österreichisch-ungarischen Habsburgermonarchie. Seine Vorfahren waren siebenbürgische Geschichtsschreiber, Bischöfe, Offiziere und sogar Künstler. Sein Vater, Landrat, starb, als Gusto 15 Jahre alt war. Gusto verließ das Gymnasium und ging in die Lehre, die er bald wieder verließ. Mit einer gelungenen Schnitzerei gewann er einen Preis bei der Weltausstellung und ging nach Wien auf die Kunstakademie. Sein Lehrer und Meister wurde Karl Wilhelm Dieffenbach. Ein Vorreiter der modernen Propheten, wandernden Künstler und Inflationsheiligen. Dieser fanatische Künstler, Apostel der Vegetarier und Befürworter der freien Liebe, prägte den jungen Gusto für sein weiteres Leben. Andererseits führte Dieffenbach in seiner Kommune Himmelhof auch ein extrem strenges Regiment, was Gusto abschreckte. Er verließ Wien und ging wieder nach Siebenbürgen. Mit 20 Jahren traf er wieder seinen älteren Bruder Karl, der die Offiziersschule beendet hatte und das Säbelrasseln nicht mehr akzeptieren konnte. Sie gingen gemeinsam nach München und trafen auf Gleichgesinnte, die gegen Krieg, gegen die Massenkapitalisierung und für die Bewahrung der natürlichen Ressourcen und für ein freies, selbstbestimmtes Denken und Leben standen. Zusammen mit dem belgischen Millionärssohn Henry Oedenkofen, der Pianistin Ida Hoffmann aus München und Lotte Hattemer aus Berlin gründeten die Gräserbrüder im Herbst des Jahres 1900 eine Kommune der Gleichberechtigten auf dem Monte Verità, Berg der Wahrheit. Das war bei Ascona in der Schweiz. Doch schon kurz darauf gab es die ersten Konflikte. Oedenkofen und Ida Hoffmann hatten vor, auf dem Monte Verità eine Heilanstalt zu gründen, um mit Licht und Luft, vegetarischer Ernährung und viel körperlicher Arbeit die Seele der Mitmenschen zu retten. Die Gräserbrüder und anfangs auch Lotte wollten eine Wohngemeinschaft der Gleichberechtigten und Selbstbestimmten haben. Gusto, der am radikalsten leben wollte, hielt allerdings nichts von Sesshaftigkeit. Für ihn bedeutete Freiheit eben komplette Ungebundenheit. Er verließ das gemeinsame Gräserhaus auf dem Berg und wohnte in einer Höhle, die er Panga-Grott nannte. Er blieb aber in der Nähe und weilte immer wieder auf dem Wahrheitsberg. Die freiheitsliebende, naturverbundene und den sozialen Konventionen entkommene Kommune auf dem Monte Verità zog sehr bald andere Aussteiger und einen Haufen Künstler an. Unter anderem kam auch Hermann Hesse auf den Monte Verità und fand in Gusto Gräser, der sich immer wieder da blicken ließ, einen regelrechten Guru. Er bewunderte den Mann, der seinen Prinzipien treu blieb. Er beschrieb ihn in seinen Novellen, Demian ist eigentlich Gusto Gräser, und baute viele seiner Sprüche in seinen eigenen Geschichten ein. Gusto Gräser malte nicht mehr und hielt auch nichts davon, etwas zu publizieren. Er schrieb seine Gedanken und Gedichte teilweise auf trockenen Blättern auf. Monte Verità zog auch Tänzerinnen wie Isadora Duncan, aber auch einen Lenin oder den Rilke-Biografen Auguste Bebel an. Die meisten, die dazu kamen, sahen in dieser Kommune ein zeitweiliges Vergnügen und einen Treffpunkt für Aussteiger. Aber nicht einen Ort, um zu bleiben. Gusto konnte auch keine Wurzeln schlagen. Er zog durch die Schweiz, um seine Gedanken, meistens in Versform, über das besitzlose, freie Leben im Einklang mit der Natur zu verbreiten. Er verweigerte den Militärdienst und kam für kurze Zeit ins Gefängnis nach Österreich. Zurück in seine Höhle bei Monte Verità sammelte er Anhänger um sich, die in ihm einen Propheten, einen Verkünder der neuen Welt sahen. Er veranstaltete Tänze im Mondschein, übte Enthaltsamkeit und überzeugte auch die anderen, sich nur noch vegetarisch zu ernähren. Auf seinen weiteren Streifzügen durch Deutschland wurde er oft von seinen Anhängern begleitet. So auch von Hermann Hesse, der aber bald nicht mehr Schritt halten konnte und zurück in sein bürgerliches Leben kehrte. 1908 trat Gräser mit Tänzen in München auf und hielt Vorträge auf Straßen und in Kneipen, was zu Unmut bei den Behörden führte. Dabei lernte er auch Elisabeth Dörr kennen, die ihre 5 Kinder alleine großzog. Es wurde seine große Liebe. Allerdings wollten beide eine freie Ehe führen, was erneut für Ärger sorgte. Gusto Gräser wurde aus München ausgewiesen. Er ging mit Elisabeth zurück in die Schweiz, wurde aber wegen aufrührerischen Vorträgen verhaftet und wieder freigelassen. Nun zog er mit seiner neuen Familie, Elisabeth erwartete bald das erste Kind von ihm, mit einem Pferdewagen durch Zürich, München, Wien, dann nach Berlin als Redner, Tänzer und Dichter. Er verteilte seine Gedichte, um das Essen seiner Familie zu sichern, nahm aber nie Geld an. Er wollte nichts besitzen, er klopfte an Türen als Freund an und sammelte eine immer größere Schar Anhänger um sich herum. Er wurde zum Vorbild für reformwillige Jugendbewegungen. Bald sollten diese freien Reisen ein Ende haben. Der Erste Weltkrieg brach über Europa aus. Gusto Gräser wurde einberufen. Er weigerte sich erneut zur Waffe zu greifen, wurde in Österreich vors Erschießungskommando gestellt, wartete monatelang im Kerker auf seinen Tod und wurde schließlich, ich zitiere, mit verkehrten Ideen behaftet, entlassen. Er zog mit Elisabeth und seinen Kindern nach Monte Verità zurück, wo ihm sein großer Bewunderer Hermann Hesse und dessen Frau Mia folgten. Bald sammelten sich weitere Künstler und Intellektuelle um Gräser herum. Mary Wigman, Johannes Nohl, Ernst Bloch, die Laban-Schule und die Dadaisten. Durch ihn wurde Ascona bald zum Zentrum des Widerstandes gegen den Krieg und zu einem Aufbegehren gegen die patriarchalischen Kulturtraditionen. Gusto hielt emotionale Reden und verbreitete seine Ideen zu einem radikalen Purismus. Allerdings machte ihm die Krankheit seines Bruders Karl immer mehr Sorgen, der schließlich an einem Herzleiden starb. Das Leben auf dem Monte Verità wurde für Gräser eine Belastung und ein Einschränken seiner Freiheiten. Er konnte, wollte kein Geld verdienen, verlor sein Haus und Hof an einen falschen Jünger und wurde schließlich aus der Schweiz ausgewiesen, weil ihm die Aufenthaltsgenehmigung aberkannt wurde. Elisabeth blieb mit den Kindern da. Gusto Gräser ging zurück nach Deutschland und wurde wieder wie ein Prophet von Scharen junger Enthusiasten bewundert. Von Wandervogelgruppen, Landkommunen, Christrevolutionären, Bruderschaft der Vagabunden, Neue Schar, junge Volksgemeinde. In diesen bewegten Zeiten raffte sich Gusto schließlich auf und schickte seine Dichtungen unter dem Titel Tao an Hermann Hesse mit der Bitte, diese für ihn zu veröffentlichen. Dessen Antwort war der Heroldsruf Zarathustras Wiederkehr. Frustriert verteilte dann Gräser seine Dichtungen und Sprüche an Freunde und Jünger. In München nahm er 1919 an den revolutionären Bewegungen teil, wurde bei seinen Reden aber von den Spartakisten verschrien und landete mit Hunderten anderer Revolutionären im Gefängnis. Danach wurde er wieder aus Bayern ausgewiesen. Er wanderte durch Schwaben, sprach monatelang in vollen Sälen in Freiburg und wurde auch von hier ausgewiesen. In Baden kam er in Haft und wurde erneut des Landes verwiesen. Er inspirierte allerdings auf seinen Zügen immer mehr Menschen, besonders junge Leute. In Thüringen bildete sich nach seinem Vorbild die Neue Schar um Mucki Lamberti und 10.000 tanzende Frauen und Männer füllten die Straßen. Nach einer Pressekampagne wurde Gräser verhaftet und aus Deutschland ausgewiesen. Diese bakandische Tanzgemeinde sollte dann Hermann Hesse in seiner Morgenlandfahrt verewigen. Gräser zog erneut in die Schweiz und ruhelos zurück nach München. Doch die Behörden verbannten den staatsgefährlichen Rumänen erneut aus ganz Deutschland. Und nur durch die Intervention berühmter Schriftsteller wie Thomas Mann konnte Gräser dem endgültigen Exil entgehen. 1927 ging er nach Berlin und hielt immer öfter öffentliche Reden zu Themen wie Diktator oder Dichter oder Wer ist Weltenrichter oder Wald und das Wohl der Welt. Durch die Nazi-Übernahme schrumpften seine Zuhörerscharen und nachdem auch das Antikriegsmuseum verwüstet wurde, wo er öfter aufgetreten war, ging er wieder auf Wanderschaft. Während Gräsers Stern sank, stieg der von Dichtern wie Hermann Hesse, der sich von Gräsers Geschichten weiter inspirieren ließ. Die Bruderfreundschaft zwischen den beiden war allerdings nicht mehr zu retten, weil sich Gräser verraten fühlte und Hesse aus dem Weg ging. Gusto Gräser verteilte weiter seine Spruchkarten und Handzettel, Land auf, Land ein, auf denen er zur Bildung einer Herzgemeinde aufrief, die eine Gesundung des deutschen Volkes herbeiführen sollten. Damit fiel er bei der SA und der SS auf, die ihn bei einer Bettlerrazzia als Unruhestifter verhafteten. Dem Stempel des Landstreichers zu entkommen, hätte er sich als Kulturschaffender anmelden und sich in der Reichskulturkammer aufnehmen lassen müssen. Doch Gräser hatte keine offiziellen Publikationen und dachte nicht daran, sich registrieren zu lassen. Er lebte eine Weile in der Siedlung, die seine Tochter Gertrude in der Nähe von Berlin gegründet hatte, in Grünhorst. Aber lange hielt es auch da nicht aus. Und abgesehen davon, ein Naturmensch versteckt sich doch nicht. Schließlich dachte er, einen Kompromiss gefunden zu haben und publizierte ein Sprachbuch. Unsere sprachlaute heimliche Schlüssel zum Aufschluss unserer Welt. Das half ihm aber nicht, als Schriftsteller oder Künstler anerkannt zu werden. Und er kam immer wieder in Haft. Als 1938 im Rahmen der Aktion Arbeitsscheureich Bettler, Zigeuner, Landstreicher und Zuhälter ins KZ Buchenwald deportiert wurden, musste Greser zugeben, dass ihm der Boden in Berlin doch zu heiß wurde. Er verkaufte sein Hausboot und zog nach München. In verschiedenen Dachkammern von befreundeten Professoren überstand er die nächsten grausamen Jahre, die ganz Europa fast komplett zerstörten. Der Zweite Weltkrieg war, wie für alle, auch für einen Gusto Greser die Hölle auf Erden, vor der er immer wieder gewarnt hatte. Doch wer sollte schon auf einen Arthur Siebenbürger, wie er zeitweise genannt wurde, hören? Auch nach dem Krieg fasste er als Redner, Dichter oder Künstler nicht mehr Fuß. Er streifte durch das zerbombte München, das sich langsam wieder aufbaute. Ich treffe ihn Mitte der 50er Jahre in München. Er ist bald 75 Jahre alt, hat nach wie vor lange Haare, einen langen Bart, er trägt immer noch flatternde Kleidung und an den Füßen nur Sandalen, obwohl es schon bald November ist.
So, hier. Ich habe dir den Stuhl jetzt freigeräumt. Kannst dich hinsetzen.
Danke.
Also, was willst du wissen?
Stimmt es, dass Sie mit Gras und nicht mit Gräser angesprochen werden wollen?
Bin doch kein Plural.
Und Gusto, hat das etwas mit Geschmack, also mit dem Genuss zu tun?
Witziger Gedanke. Sieht es hier wie bei einem Genussmenschen aus?
Eine kleine Dachkammer, voll mit Büchern. Ein selbstgebautes Bett, in dem Sie kaum Platz zum Schlafen haben, weil überall Papier und Bücher liegen.
Nun, das ist mein Leben.
Ein sehr volles Leben, das für Außenstehende immer noch nicht so leicht zu recherchieren ist.
Der Werdegang und der Erhalt der Natur, des Klimas, der Tier- und Pflanzenwelt sollte recherchiert werden. Nicht die genauen Daten und Orte meiner Existenz. Mein Leben ist nicht wichtig. Der alte Icke ist lange tot.
Sie leben jetzt allerdings schon sehr lange nur an einem Ort, hier in München. Für einen radikalen Wanderpropheten sind Sie ja richtig sesshaft geworden.
Warum siehst du mich eigentlich?
Weil ich höflich sein will?
Man ist höflich in dem, was man zueinander sagt. Also, man sollte sich nicht beleidigen. Oder in der Art, wie man miteinander umgeht, sich dabei nicht prügelt und Schmerzen zufügt, aber doch nicht in einer Art der Ansprache. Das Siezen schafft doch nur Distanz. Wie soll man sich besser kennenlernen?
In Ordnung. Darf ich jetzt mit meinem Interview anfangen?
Wir sind doch mittendrin.
Okay. Karl Wilhelm Dieffenbach war für viele spätere Künstler, Aussteiger und wandernde Propheten ein Vorbild. Für Sie, Entschuldigung, ich meine für dich auch, oder?
Jein. Aus Urerinnerungen, durch Erdsterns Urgeschichte gedrungen, tauchte er vor Jahrtausenden in Asien auf und sprang und sprach weltinnig, heiter aus Laozi, dem großen Lauscher. weiter gesprengt durch Lust und Qual der Zeiten unseres Menschheitsgeschehens, durch den Notberg des Jetzt gedrängt, in lechzende Menschenseelen hineingetrunken, wieder schöpferisch frisch entsprungen, spricht jetzt so er hier, heildurstiger dir.
Das ist aus deiner Tao-Kollektion.
Und eine Antwort auf deine Frage. Die Urweisheit des reinen, freien Seelenlebens kommt von weit her, in Zeit und Raum. Sie wurde weder von einem Diefenbach noch von meiner Wenigkeit erfunden.
Aber in deiner Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, waren besonders viele Gleichgesinnte unterwegs, oder?
Ja, die Kapitalisierung, die Industrialisierung, die Zerstörung der Natur. Wir mussten etwas dagegen unternehmen.
Ja, und dann wurde es immer schlimmer. Zwei Weltkriege, die Millionen von Leben gekostet, Völker, Grenzen, Rechte und Freiheiten zerstört haben.
Genau. Und schließlich die Natur komplett versklavt haben.
War also euer Vorhaben schließlich ein Versagen?
Oh Mensch, du scheingeblendet, wissensblinder Du! Du neidest, du höhnst, still doch, gib Ruh. Was denn so nichtig, was denn so wichtig? Dein Gesicht betrüget dich, eines wäget am anderen sich. Last an der Lust und Lust an der Last, wohl dir, wenn du das Recht erfasst.
Könntest du mir das bitte in normalen Worten erklären?
Weil ihr in deiner Zeit keine Geduld mehr für Verse habt?
Ja, und weil wir es verlernt haben, das zu verstehen und auch zu deuten.
Und deswegen muss ich mich euch anpassen.
Auf deinen Wanderungen hast du doch auch versucht, jeden zu erreichen. Das heißt also, so zu reden, damit dich jeder versteht, oder?
Das gefällt mir, mich mit den eigenen Worten zu schlagen. In Ordnung, ich werde mich in eurer Sprache ausdrücken. Ist es ein Versagen gewesen? Nein. Wir haben viel bewegt und viele inspiriert.
Aber du, dich, hat man fast vergessen.
Das fast gefällt mir.
Ja. Dein Bruder Karl, mit dem du Monte Verità mitgegründet hast, der schrieb dir in einer seiner Briefe, dass du mehr erreichen könntest, wenn du sesshaft wärest. Meinte er damit auch, dass du mehr zur Gesellschaft beigetragen hättest, wenn du deine Bilder zum Beispiel nicht zerstört hättest oder deine Schriften zum Beispiel rechtzeitig publiziert hättest? Ich meine, auch Bilder und Schriften, die überleben die Zeit und tragen die Weisheit über die Generationen weiter.
Ein Wunderpunkt. Ich hoffe, das Herz meiner Zeitgenossen zu berühren und zu öffnen. Und diese können meine Gedanken weitergeben.
Aber ärgert es dich nicht, dass zum Beispiel dein Freund Hesse, Hermann Hesse, der hat mit vielen deiner Sprüche und mit dir als Leitfigur richtig Karriere gemacht, er wurde berühmt.
Ja. Wo viel glänzt, da wirst du trübe. Wo viel lärmt, da wirst du taub. Ich schenke gerne. Das ist meine Bestimmung. Andere trinken aus meiner Quelle und werden damit satt. Ich gebe gern. Hermann war zwischen dem Bedürfnis nach Sesshaftigkeit und dem Innenruf nach kompletter Freiheit hin und her gerissen. Also konnte er seine inneren Dämonen in seinen Romanen ausdrücken. und in Worten fesseln.
Ja, und so radikal wie du konnte er wirklich nicht leben.
Das können wenige.
Er schreibt übrigens, entschuldige, nach deinem Ableben, folgendes. Es sind Menschen unter euch gewandelt wie brennende Lichter und niemand hat sie gesehen. Während ein Dutzend toller Affen große Männer spielte, lebten sie vor euren Augen und es war, als lebten sie nicht. Man sah an ihnen vorbei.
Ich will hier etwas klarstellen. Ich brauche kein Mitleid. Es war und ist meine Entscheidung. Ich habe mich weder nach Ehre, nach Ruhm oder finanzieller Sicherheit gesehnt. Verstehst du das nicht? Es war und ist meine Entscheidung, mittellos und dementsprechend frei zu leben. Ich brauche Luft. Ich muss raus. Raus! Raus!
Zurück zu deinen Anfängen. Du hast schon früh diese Vision gehabt von der Zerstörung des Naturparadieses durch die menschliche Gier.
Du meinst mein Ölbild der Liebe macht.
Genau. Also auf der rechten Seite ist die Zerstörung durch die Industrialisierung und auf der linken Seite ist die reine, pure Natur sozusagen, also das Paradies.
Nun, ich hatte recht, oder?
Ja, also, wie vorher erwähnt, Kriege haben uns fast komplett ausgelöscht. Aber die Technologie hat uns auch viele Fortschritte gebracht und in vielen Hinsichten noch das Leben erleichtert. Weißt du, was ich meine? Nicht alles ist schlecht und zerstörerisch.
Also, ich sehe nichts Gutes drin.
Also, ich meine, die Natur in ihrer reinen Form ist doch auch voller Gefahren.
Weil wir, also ihr, sie nicht versteht.
Und meinst du nicht, dass die meisten Menschen vor den neuen Erfindungen im technischen Bereich eben auch Angst haben, weil sie das nicht am Anfang verstehen?
Die Gier des Menschen ist unermesslich. Und er kann nie genug kriegen, bis er alles zerstört. Und es wurde mit der Zeit schlimmer. Nachhaltigkeit gehörte automatisch in jeder Gesellschaft dazu, denn man musste das bewahren, was man hatte. Und viele waren mit dem Reparieren und Recyceln beschäftigt. Und dann, der Mensch kennt keine Grenzen mehr.
Dann ist der Mensch das eigentliche Problem, oder?
Ja, so sehe ich das auch. Wir haben alles. Einen unglaublich komplexen Verstand, den wir auf Profit und Neid programmiert haben, anstatt auf Genugtuung und Zufriedenheit. Wir haben einen Geist, der bösartig wird, wenn er sich mit anderen vergleicht, anstatt die eigene Kreativität im Sinne der Gemeinschaft einzusetzen. Und wir haben ein Herz, dass wir ständig verletzen lassen.
Du und die Gründer von Monte Verità, ihr wolltet das Matriarchat doch wieder herbeibeschwören, oder?
Unbedingt. Jesus wollte das auch, schon vor 2000 Jahren.
Tja, und er kam damit auch nicht weiter.
Das ist das Absurdeste überhaupt. Die Religion, die auf seine Lehren basiert, hat die Frau noch mehr zurückgedrängt, geknechtet und gefoltert. Unfassbar.
Ja, im 21. Jahrhundert kommen wir langsam dazu, den Frauen ihre Rechte wieder einzugestehen und ihnen alle beruflichen und sozialen Chancen zu ermöglichen.
Hoffentlich setzt ihr es durch und lasst euch nicht wieder zurückwerfen.
Sag mal, war Elisabeth Dürr die Liebe deines Lebens?
Ja, sie war und ist tatsächlich eine außergewöhnliche Frau. Vielleicht die beste für mich.
Warum bist du nicht bei ihr geblieben? Ich meine, bei ihr und bei deinen Kindern.
Weil ich die Freiheit mehr geliebt habe und immer noch tue. Das Ungebundensein.
Aber ihr seid zusammen im Pferdewagen durchs Land gewandert. Habt gemeinsam die Freiheit gelebt. Wenn man euch so auf diesen Fotos sieht, dann hat man dieses biblische Bild vor Augen. Übrigens, deine Tochter Heidi, die schwärmt bis heute noch von dieser glücklichen Kindheit.
Ja, eine Zeit lang ging das auch gut, ja. Aber dann wollte Elisabeth zur Ruhe kommen. Sie wollte für ihre Kinder und für sich selbst ein stabiles Zuhause haben. Das konnte ich nicht. Und das wusste sie.
Hast du noch Kontakt zu ihr?
Durch meine Töchter. Elisabeth ist sehr krank. Sie wird es nicht mehr lange machen. Ich liebe meine Kinder. Die von Elisabeth und die unseren.
Aber?
Die meisten von euch machen Kinder, um einen neuen Besitz zu haben. Kinder gehören uns nicht. Sie müssen frei sein, um sich zu entfalten.
Hast du manchmal Sehnsucht nach deinen Kindern?
Ich habe Sehnsucht nach dem freien Leben in der Natur. Ich mag München und auch Schwabing. Aber ich fühle mich so eingesperrt in der Dachkammer.
Warum bist du eigentlich nie nach Indien gegangen? Ich meine, viele haben dort diese absolute Erleuchtung gesucht.
Ich brauche keine Gurus. Werde selber schon als solcher behandelt.
Warum glaubst du, dass Menschen, die anders als die Masse sein wollen, skeptisch bis gar feindlich angesehen werden? Ich meine auch du. Du wurdest teilweise von Scharen von Bewunderern begleitet. Dann aber wieder gemieden, für irre gehalten, des Landes verwiesen und immer wieder verhaftet. Warum glaubst du das?
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Die meisten von euch, ihr wollt absolute Sicherheit, was von Natur aus unmöglich ist. Denn die Natur lebt vom Wandel. Ihr wollt einen finanziellen Polster haben, auf dem ihr euch ausruht. Und merkt nicht, dass euch gerade diese Abhängigkeit unsicher, nervös und krank macht. Euer Gott ist das Geld. Eure Religion ist der Besitz.
Hast du eigentlich in deiner Art zu leben das Glück gefunden?
Glück? Wer kann das Glück messen? Wer ist so anmaßend zu behaupten, dass er glücklich ist?
Da kenne ich einige, die das können. Zum Beispiel in der eigenen Familie.
Familie? Muss man denn verwandt sein, um eine Familie zu haben?
Entschuldigung, aber ich meine, ich versuche mehr über dich zu erfahren. Mehr als ich aus diesen ganzen Schriften, die ich gesammelt habe. Dazu gehört nun mal auch die Frage nach deiner Familie.
Wenn du meinst.
Also, eure Mutter, die hat euch ein paar Mal in Ascona besucht, als noch dein Bruder Karl gelebt hat. War sie eigentlich mit eurer Lebensart überhaupt einverstanden?
Meine Mutter wurde konservativ erzogen. Aber in ihrer Seele war sie eine Freidenkerin. Sie war teilweise über unsere Lebensart auf dem Monte Verita schockiert.
Wegen der vielen nackten Menschen?
Die Freikultur bedeutet eben auch das Ablegen der Kleidung.
Ja, aber für deine Mutter, das war ein Schock.
Ja, aber insgeheim hat sie uns auch bewundert.
Aber das Zerwürfnis zwischen dir und Karl, das hat sie sehr belastet.
Es hat sie mehr belastet, dass ich mich weiterhin nicht anpassen wollte. Auch nicht an die freie Kommune. Frei ist man nur in Bewegung, nicht wenn man Wurzeln schlägt. Wer es verstehen will, versteht's. Wer es begreift, dem zerfällt's. Umsonst willst du's fassen, wag es zu lassen, und du bist reich. Lauf nicht nach, greif nicht vor, und auf springt das Nebeltor. Weilen kannst du es grüßen, küssen, mit dem Fleißgen fröhlich fließen, mit dem reinen Munde rinnen in unendlichem Becken.
Sag mal, warum habt ihr eure Kommune in der Schweiz eigentlich gegründet und nicht in der unberührten Natur in Siebenbürgen?
Ja, darüber habe ich oft nachgedacht. Magische Orte gibt es auch in Siebenbürgen. Mir fallen gleich 2 bis 3 Plätze ein. Aber vielleicht war Ascona zentraler in Europa als der weit entlegene Karpatenbogen. Es riecht schon nach Winter.
Darf ich dich auf eine heiße Suppe einladen?
Oh, da sage ich nicht nein.
Sag mal, stört es dich eigentlich nicht, dass die Menschen dich so komisch ansehen?
Warum sollte es?
Also ich versuche dich zu verstehen. Ich meine, ist das so ein Selbstbewusstsein oder interessiert es dich einfach nicht, was die anderen über dich denken?
Wer wahrhaft kann, denkt nicht zu zeigen der Kraft. Ist er Licht, braucht er kein Dunkel zu scheuen. Und je mutvoll tiefer ins heimliche Dunkel er taucht, umso glutvoll, heißer und heiterer empor blüht seine Tat.
Ja, okay, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Du ruhst in dir und schöpfst daraus deine Kraft über die Meinung anderer zu stehen. Aber? Wenn dir die Meinung anderer egal ist, warum hast du dich dann ständig bemüht, die Menschen zu ändern?
Es geht um Erleuchtung, um das Aufwecken, damit sie das Licht, das Wahre sehen. Ändern muss sich jeder selber. Sokrates hat das mal so gesagt. Ich kann niemanden etwas lehren, aber ich kann sie zum Denken animieren.
Du bist jahrelang durch sämtliche Städte gezogen und hast deine Botschaft verkündet. Sag mal, wo hast du die meisten Menschen wirklich erreicht?
In Zürich, in Thüringen. In Leipzig, in Berlin, aber auch hier in München. Ich kann gar nicht mit Sicherheit sagen, wo die Menschen aufgeschlossener waren, denn ich bin auch auf viel Starrsinn und sehr viel Angst gestoßen.
Du bist und warst einmalig in deiner Art. Andererseits, wie anfangs schon erwähnt, waren auch andere, die prophetisch von Ort zu Ort gezogen sind. Weißt du, was dich von diesen vielen anderen unterscheidet?
Meine Radikalität?
Auch, aber ich meine, im Vergleich zu einigen Gleichgesinnten, hast du keine Bücher rausgebracht. Deine Geschichten, Gedanken, Botschaften sind sozusagen verpufft.
Schon wieder dieses Thema.
Ja, weil das menschliche Gedächtnis kurz ist und die gedruckten oder sonst festgehaltenen Schriften mehr erreichen. Stell dir vor, du würdest jetzt im 21. Jahrhundert leben.
In einer Zeit, in der ihr kurz davor seid, mit Müllbergen, verbesserter Luft und vergifteten Gewässern endgültig die Natur zu zerstören?
Genau, ja. Und ich werde jetzt noch provokativer, weil ich weiß, dass du dich gerne sprachlich duellierst.
Nur zu.
Anscheinend haben wir von Naturmenschen, wie du einer bist, nichts gelernt. Ich suche die Gründe. In unserer Zeit erlangt man als Star viel. In deiner Art warst du aber einer, als du jünger warst.
Nur dann?
Ja, was ich meine, du bist dir treu geblieben. Aber ein Vorbild zu sein und zu bleiben, hättest du mehr tun sollen. Du hattest doch eine Mission.
Jetzt bist du aber radikal. Ich bin doch kein Missionar.
Doch. Aber du hast gemeint, es reicht, wenn du einfach nur redest und dir die Leute zuhören.
Das haben auch viele getan und tun es immer noch.
Es hat aber nicht gereicht, um die Menschen zu einem nachhaltigen Umdenken zu bewegen. Das meine ich.
Hätte ich mich kreuzigen lassen sollen?
Du hast nichts Schriftliches, zum Beispiel einen Bestseller hinterlassen. Und als Maler, hier und da hast du etwas gezeichnet. Das war's.
Du bist ja richtig aufgekratzt.
Ja, weil es mich ärgert, dass dein unglaubliches Talent, deine so wichtigen Botschaften zum Klima, zur Ernährung, zu den Wäldern, zum Krieg, zur Gewalt, das alles nur auf Zetteln festgehalten wurde. Verstehst du, du hättest viel mehr bewegen können. Entschuldige, bin ich zu weit gegangen?
Ich denke darüber nach. Andererseits, ihr habt doch auch große Redner in eurer Zeit. Keiner hat wirklich etwas bewegt. Bis ein kleines Mädchen sich hingesetzt hat und gestreikt hat. Aufgeschrieben hat sie auch nichts.
Sie hat die neuen Medien genutzt und so ist ihre Botschaft bis in den letzten Winkel dieser Erde angekommen. Und keines ihrer Worte geht verloren. Millionen Kinder folgen ihr. Sie ist übrigens auch sehr umstritten.
Natürlich. Jeder, der stört, ist umstritten. Eure neuen Medien sind faszinierend. Und sie haben eine Macht, die keiner von uns früher gehabt hat. Die Macht des Jeden. Aber anstatt zu helfen, desorientiert ihr die Menschen noch mehr damit.
Und was ist die Alternative? So wie du es gemacht hast, alles zerstören, aufgeben und einfach so in die Natur ziehen?
Ihr müsst zur Ruhe kommen. Und ich muss an die frische Luft.
Du hättest übrigens perfekt nach Amerika gepasst. Nicht lange nach deinem Ableben. Gibt es Ende der 60er Jahre und weit in die 70er. In Amerika ganze Kommunen von jungen Menschen, die aus dem starren System ausbrechen wollen, die so Aussteiger sind, die den Vietnamkrieg verteufeln und sich nicht als Soldaten rekrutieren lassen und die dann Love but not War propagieren, die unglaubliche Konzerte auf einer freien Wiese geben, die Flugblätter mit dem New Age Credo verbreiten. Weißt du, wen ich meine? Die sogenannten Hippies.
Spannend. Schreiben Sie das alles auf?
Ihre ganze Bewegung, die wird in Romanen, in der Musik, in der Kunst, in Filmen und so weiter festgehalten. Und ihr Einfluss wird die ganze Gesellschaft weltweit auf den Kopf stellen. Sexuelle Revolution. Die Rassentrennung wird angeprangert. Das vegetarische Essen wird verherrlicht.
Wie in unserer Zeit auf dem Monte Verita.
Das meine ich, genau.
Und wieso haben Sie es nicht geschafft, die Natur zu retten und die extreme Industrialisierung zu stoppen, wenn Sie so einen starken Einfluss hatten? Menschen wie wir müssen nicht berühmt werden, um etwas zu bewegen. Wir müssen nur ehrlich und konsequent sein.
Wenn du in meiner Zeit leben würdest, was würdest du anders machen? Ich meine, wo würdest du hingehen? Mit wem würdest du dich am liebsten treffen?
Da gibt es so einige, mit denen ich mich unterhalten möchte. Und ich würde mir Amerika ansehen. Vielleicht auch Indien. Andererseits, die Idee von Monte Verita und dem Naturmenschen ist hier in München geboren worden. Und hier bin ich schließlich angekommen. Vielleicht bleibt doch noch etwas von dem, was ich euch sagen will, in eurer Erinnerung haften.
So wie vor 2000 Jahren sind prophetisch frei herumwandernde Menschen, die anders leben und die auch andere mit ihren Aussagen erwecken und erleuchten wollten, diese Art der Freidenker, Unangepassten, dieser radikalen Klimaaktivisten und Weltretter, sie werden belächelt, ausgestoßen oder gar als gefährlich eingestuft. Nicht nur von Behörden, die eine gewisse Kontrolle und Ordnung über und in der Bevölkerung erwarten und verantworten. Schlimmer noch, von den sogenannten normalen Menschen. Und wie Gusto Greser selber sagen würde, wer ist normal? Wer bestimmt, was normal überhaupt ist? Passend dazu ein Zitat von Bhagwan Osho. Ein Buddha wird überall vertrieben, wo er auch hingeht, weil er uns so tief trifft, dass wir es einfach nicht ertragen können. Was wurde aus Monte Verita, dem Ort, an dem Gusto, sein Bruder und die anderen Freunde das absolute, reine, besitzfreie, der ungebundenen Liebe und der kraftspendenden Natur gewidmete Leben finden und pflegen lassen wollten? Nach den Idealisten und den Suchern der Wahrheit kamen die buntesten Aussteiger, die Beschwörer, die Künstler jeder Art, die dem Ort eine exotische Farbe verliehen und in ihren Kunstwerken und Schriften unsterblich machten, damit, kurz danach, die Bankiers kamen. Der Ort der Wahrheit bei Ascona ist bald zu einem der teuersten Plätze der Schweiz geworden. Gusto Greser war der einzige der Gründer, der standhaft weiter seinem Credo nachgelebt hat. Als Vagabund, als Wanderprediger, als barfüßiger Prophet, mal im Planwagen, mal in der freien Natur und immer öfters in verschiedenen Dachkammern seiner Freunde in Schwabing, München, wo er ab 1942 blieb. Man konnte ihn im Café Klein Bukarest oder in der Stadtbibliothek antreffen, wo er seine Gedichte und Sprüche aufschrieb und dann auf den Straßen oder im Englischen Garten verteilte. Er sprach Menschen an, die ihm eher aus dem Weg gingen, und ließ seine Flugblätter vom Turm des Münchner Rathauses auf den Marienplatz niederflattern. Man hielt ihn weiter für sonderlich bis verrückt. Er lebte in bitterer Armut, vergaß aber bis zum letzten Moment seine Mission nicht. Friedensstiftung und Aufruf zur Besitzlosigkeit. In München-Freimann wurde er in seinem selbstgebauten Bett zwischen Papierbergen am 27. Oktober 1958 tot aufgefunden. Er wurde 79 Jahre alt. Beachtlich für die Art, wie er gelebt hat. Seine Dichtungen, Schriften, Sprüche gingen zum größten Teil verloren. Es war ein Glück, dass beim Ausräumen seiner Dachkammer nicht alles auf dem Müll landete. Freunde von ihm retteten im letzten Augenblick seine teilweise zusammengeknüllten Schriften. So konnte doch noch einiges von dem, was er uns sagen wollte, aufbewahrt werden. Doch das Gedruckte kann die gesamte Persönlichkeit dieses echten Menschen der Natur und der Freiheit nicht wirklich beschreiben. Er war ein Phänomen, das in der heutigen Zeit noch mehr Anhänger hätte erreichen können. Obwohl, auch in unserer Zeit, hört man diesen Sonderlingen zu, die uns knallhart den Spiegel vorhalten und uns aufwecken wollen, im Angesicht einer rücksichtslosen Zerstörung unserer Natur, unserer Menschlichkeit und unserer friedlichen Würde? Ein Gusto Greser wird uns fehlen. Sprecher Gusto Greser, Jochen Grumm. Tonmeister und Sounddesign Tim Höfer. Jingle Eduard Schneider, an der Gitarre Kalin Paraskiv, Stimme Frank Glenkayen. Text, Moderation und Regie Brigitte Trotloff. Produktion Triarte International 2021. Dieses Projekt wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. gefördert, aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.